Wir sind uns in diesem Land einig darüber, dass der Staat für die sorgt, die es selber nicht können, weil sie zum Beispiel krank oder arbeitslos sind. Der Sozialstaat ist eine der größten Errungenschaften der europäischen Geschichte und auch ein Garant des gesellschaftlichen Friedens. Und doch wird immer wieder heftig darüber gestritten. Kein Wunder, die Sozialleistungen sind mit einem Anteil von 50% der größte Batzen im Bundeshaushalt. Das kann so nicht weitergehen, das gefährdet den Standort Deutschland, das sagen die einen. Die anderen sagen, wir brauchen mehr Mittel, um soziale Gerechtigkeit und Teilhabe zu garantieren. Der Streit um die Kindergrundsicherung und die Debatte über die Erhöhung des Bürgergeldes in der vergangenen Woche haben das gezeigt. Und auch die steigenden Flüchtlingszahlen sorgen für Diskussionen über die finanziellen Hilfen. Die Grenzen des Sozialstaats, was können wir uns in Zukunft leisten? Das ist unser Thema. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und freue mich auf die Diskussion mit Jana Schimke von der CDU. Sie ist seit 2013 im Bundestag. Ihr Wahlkreis liegt südlich von Berlin, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming, Oberspreewald-Lausitz. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentskreis Mittelstandes. Und dabei ist auch Andreas Audretsch von Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ihr Wahlkreis ist Berlin-Neukölln und Sie sind seit 2021 im Bundestag. Beginnen wir mal ein bisschen grundsätzlicher. Wir fragen ja, Frau Schimke, was können wir uns noch leisten? Aber wenn wir mal schauen nach den Errungenschaften des Sozialstaates, was würden Sie sagen, was müssen wir uns auf jeden Fall leisten?
Wir müssen uns auf jeden Fall leisten, dass den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, sie auch weiterhin diese Hilfe erhalten. Das ist Grundsatz unseres Sozialstaatsprinzips. Was aber auch dazu gehört, ist die Tatsache, dass Sozialpolitik immer auch dem Ziel folgen muss, Menschen zur Unabhängigkeit zu ertüchtigen, sie wieder in Arbeit zu bringen, sie unabhängig von sozialen Leistungen zu machen. Und wenn ich das so sagen darf, der Blick in die Wirklichkeit da draußen erweckt zuweilen einen anderen Eindruck.
Also die Leistungen sollen vorübergehend sein und der Sinn muss etwas sein, eine Brücke sein in ein anderes Leben sozusagen. Herr Audretsch, würden Sie dem grundsätzlich zustimmen?
Ich würde tatsächlich im Grundsatz zustimmen. Wir haben auf der einen Seite das Sozialstaatsprinzip und das bedeutet, dass wir Menschen in schwierigen Lagen, in Notlagen absichern. Wir haben zum Zweiten aber auch eine Perspektive auf den Sozialstaat als Voraussetzung dafür, in der Gesellschaft tatsächlich produktiv sein zu können. Dass wir alle gesund sind in Deutschland, liegt daran, dass wir ein gut ausgebautes Gesundheitssystem haben, zum Beispiel. Das ist eine elementare Voraussetzung dafür. Oder, dass wir beim Bürgergeld jetzt durchgehend auf Qualifizierung setzen, darauf setzen, Menschen aus der Arbeitslosigkeit wieder herauszuholen. Das hat was mit Unterstützung zu tun. Auch das kostet Geld. Das ist nur ein kleiner Anteil, wenn man sich die Budgets insgesamt anschaut. Aber auch das ist wichtig. Und zuletzt müssen wir uns, glaube ich, an der Stelle auch fragen, gerade wenn wir auf Menschen schauen, die älter sind, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der ältere Menschen, nachdem sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, eine gute, eine sichere Rente haben. Ich würde das uneingeschränkt bejahen und dass wir Pflege in Zukunft auch finanzieren können. Also all das gehört zu einem guten Sozialstaat und das ist auch Teil unseres Sozialstaatsprinzips. Und an der Stelle würde ich Frau Schimke zustimmen.
Dann sind Sie sich hier schon mal einig? Es gibt aber eine Menge Sachen, wo Sie sich eben gar nicht einig sind. Nämlich bei der Frage, wie sehr muss dieser Sozialstaat, so haben Sie es mal gesagt, ein aktivierender Sozialstaat sein? Was meinen Sie damit? Also wie stark muss der Sozialstaat sozusagen die Menschen ja aktivieren, da rauszukommen?
Aktivierender Sozialstaat bedeutet immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ziel muss am Ende sein, die Menschen in die Unabhängigkeit zu entlassen. Natürlich gibt es Menschen, die sind erwerbsunfähig. Es gibt Menschen mit Behinderungen. Es gibt Menschen, die immer soziale Leistungen und Unterstützung gebrauchen. Und das bekommen sie auch. Und das wurde auch wirklich erhöht in den letzten Jahren. Aber was wir eben immer mehr auch erleben, und fragen Sie mich bitte nicht nach Zahlen. Es gibt dafür keine Erhebungen in Deutschland. Mhm. Aber das ist das, was mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jobcentern, aus Arbeitsagenturen sagen, was mir Unternehmer sagen, die täglich auch mit Arbeitslosen zu tun haben, wenn es darum geht, sich zu bewerben, ist, dass wir eine immer mehr sinkende Motivation zur Aufnahme an Arbeit erleben in Deutschland, dass wir auch ganz ehrlich, es immer öfter damit zu tun haben, dass Kundinnen und Kunden von Jobcentern sagen, es lohnt sich für mich nicht, arbeiten zu gehen. Und im Übrigen, ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun muss, damit ich weiterhin meine Leistungen erhalten werde. Und ganz ehrlich, das kann ich so nicht hinnehmen. Das dürfen wir so nicht hinnehmen. Da müssen wir uns etwas überlegen, was wir tun.
Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen, Herr Audrich, dass Menschen bereit sind zu sagen, ich nehme lieber das Bürgergeld, anstatt mir einen Job zu suchen?
Der ganz, ganz überwiegende Teil der Menschen auch im Bürgergeld will arbeiten. Die Menschen haben Lust, Teil der Gesellschaft zu sein und die wollen auch etwas leisten. Und wir haben ja gerade gemeinsam eine Bürgergeldreform gemacht. Das war, glaube ich, ein guter Schritt. Das musste durch den Vermittlungsausschuss, durch den Bundesrat. Und da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen. Ich saß Stunden, Tage, Nächte mit Jens Spahn zusammen, auch mit Hermann Gröhe, mit ganz vielen aus der CDU. Und wir sind am Ende zu einem guten Ergebnis gekommen. Nämlich, dass wir das Bürgergeld in der ganzen Breite auf Qualifizierung ausrichten, darauf ausrichten, dass Menschen eine Chance kriegen. Vielleicht darf ich ein kleines Beispiel machen. Jugendliche in der Ausbildung mussten bislang fast alles abgeben dessen, was sie in der Ausbildung bekommen haben. Wir haben gesagt, dass sie fast alles behalten dürfen. Bis 520 Euro dürfen sie alles behalten, dann dürfen sie einen großen Teil behalten, weil wir ja wissen, wenn die Jugendlichen die Erfahrung machen, sie gehen arbeiten und daraus entsteht etwas, dass sie Geld verdienen, dass sie sich etwas leisten können. Diese Erfahrung nehmen die Jugendlichen mit. Das war früher nicht so, das ist jetzt so und das wird diese Gesellschaft im Positiven verändern.
Aber dann kommen wir mal direkt zum Bürgergeld, um es etwas konkreter zu machen. Sie haben die Erhöhung angesprochen. Der Satz für Alleinstehende soll steigen um 61 Euro auf 563 Euro im Monat. Und es geht um 5,5 Millionen Bürger, die dieses Bürgergeld bekommen, dann auch das höhere Bürgergeld ab dem nächsten Jahr. Jetzt sagen viele dann, was Sie ja jetzt auch sagen, es lohnt sich nicht mehr. Ist es so, Frau Schimke, ist das Bürgergeld so gut ausgestattet, dass man sagt, das reicht mir davon, ich brauche dann, es gibt ja auch noch Wohngeld dazu.
Genau, das ist der Punkt. Sie dürfen nicht nur allein den Hartz-IV-Regelsatz betrachten, also den Regelsatz für das Bürgergeld betrachten. Sie müssen auch schauen, welche Leistungen gibt es darüber hinaus. Und in der Tat, wir finanzieren in Deutschland die Kosten der Unterkunft und zwar vollumfänglich. Die Vermögensprüfung ist auf ein Jahr ausgesetzt. Und was auch eine Besonderheit in Deutschland ist, Sie beziehen verstetigt, dauerhaft diese Leistungen. Sanktionen sind zu einem Großteil auch zurückgefahren worden. Es darf zwar sanktioniert werden, aber eben nur in einem bestimmten Maß. Ja? Und gerade wenn wir auch auf das Thema Migration schauen, wir fragen uns ja auch, warum wollen eigentlich alle nach Deutschland? Ja, dann liegt das eben auch daran, dass Menschen, die keine Bleibeberechtigung haben, die nachweislich ausreisepflichtig sind, weiterhin diese Leistungen erhalten. Und das ist ein unglaublicher sozialer Sprengstoff bei den Menschen, in diesem Land, die arbeiten gehen und die das alles finanzieren.
Über die Migration reden wir ein Stück später. Vielleicht bleiben wir erstmal noch mal bei dieser Erhöhung. Also um 12% wird dieses Bürgergeld angehoben. Das ist mehr als alle Lohnsteigerungen, die es so gibt. Verstehen Sie, dass viele sagen, das ist doch echt unangemessen?
Vielleicht einmal genau an der Stelle ansetzend, die Frau Schimke gesagt hat, wo es um Akzeptanz dessen geht, was wir gemacht haben. Wir haben eine sehr, sehr aufgeheizte Debatte erlebt, wo Menschen gegeneinander gestellt wurden, Menschen im Bürgergeld, Menschen, die in den unteren Lohngruppen sind. Und genau deswegen glaube ich, dass es so wichtig war, dass wir eine gemeinsame Lösung am Ende gefunden haben, dass wir über die Parteigrenzen hinweg genau auf dieses Bürgergeld uns geeinigt haben. Und man darf diese Gruppen auch nicht gegeneinander stellen. Ein Drittel der Menschen im Bürgergeld arbeitet. Das sind alleinerziehende Mütter, die zur Arbeit gehen, die nicht genug verdienen und deswegen aufstocken. Das sind Familienväter, die arbeiten gehen, die am Ende nicht genug verdienen und die dann aufstocken. Das sind zu einem Drittel Menschen, die meist auch schwierige Jobs machen, sehr anstrengende Jobs machen, die schlecht bezahlt sind und am Ende der Gesellschaft sehr viel geben. Zu der konkreten Anhebung, die 61 Euro. Wir haben über den ganzen letzten Winter gesehen, dass gerade bei Lebensmitteln die Inflation durchgängig bei 20% lag. Wenn man es noch ein bisschen weiter ausdehnt, sind wir sogar Richtung 25-26% Inflation bei den Lebensmitteln.
Aber das müssen andere Arbeitnehmer auch bezahlen.
Und an der Stelle haben wir eines gemacht. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Was wir gemacht haben, ist, die Berechnung des Bürgergeldes gar nicht zu verändern, sondern eine Komponente einzuführen, dass Inflation schneller berücksichtigt wird. Genau das passiert jetzt. Das Bürgergeld wirkt, daher kommen die Anhebungen. Und dass wir uns darauf geeinigt haben, das ist, glaube ich, ein guter Punkt in dieser ganzen Sozialstaatsdebatte, weil wir müssen aus dieser Polarisierung raus in diesem Zusammenhang. Und wir müssen gemeinsam, und das ist, glaube ich, auch eine Frage von Redlichkeit in der Politik, das, was wir gemeinsam vereinbart haben, jetzt auch gemeinsam tragen, gemeinsam
aber
vertreten.
Nochmal die Nachfrage, Herr Audrich, wenn Sie sagen, die Lebensmittelpreise steigen und man muss es eben anpassen, das gilt aber auch für alle anderen, Absolut. Die gering verdienen. Und die bekommen diese Kompensation ja nicht.
Absolut. Und aus diesem Grund war es so wichtig, dass wir den Mindestlohn auf 12 Euro angehoben haben. 6 Millionen Menschen in Deutschland profitieren von diesen 12 Euro. Und ganz klar ist, dass untere Löhne weiter ansteigen müssen. Deswegen fand ich die Entscheidung, die die Mindestlohnkommission gefällt hat, jetzt zuletzt auch nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Wir haben eine Seite gesehen, nämlich, dass die Arbeitgeberseite und die Bundesagentur für Arbeit einmal nicht konsensual gearbeitet hat, sondern einseitig eine Entscheidung getroffen hat. Deswegen ist im Moment der Anstieg des Mindestlohnes nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Aber es ist wichtig, diese 12 Euro, 6 Millionen Menschen. Und vielleicht ein letzter Punkt dazu. Das führt dazu, dass ganz viele Menschen aus den Minijobs rauskommen. 520 Euro ist der Minijob. Die kommen raus, die zahlen dann auch Sozialbeiträge, die finanzieren die Rente für die älteren Menschen, die das so dringend brauchen.
Also so
funktioniert das.
Da haben Sie sich enthalten, wenn ich das...
Nein, ich habe immer gegen eine Erhöhung oder gegen den Mindestlohn und auch gegen eine Erhöhung gestimmt. Das ist ein hochproblematischer Ansatz, den Herr Audretsch gerade hier uns kundtut, zu sagen, wir erhöhen soziale Leistungen. Und wenn die Wirtschaft mit ihren Löhnen nicht hinterherkommt, dann erhöhen wir einfach mal politisch motiviert den Mindestlohn. Das ist nichts anderes als Planwirtschaft und das lehnen wir ab. Mhm. Und insofern, wir sind immer der Meinung, soziale Leistungen, gerade auch die Grundsicherung, das ist natürlich eine Absicherung auf unterstem Niveau, ohne Frage. Mhm. Aber wir haben politisch schon die Verantwortung, auch zu schauen, dass wir uns mit unseren politischen Wünschen nicht so austoben, dass am Ende unsere Leistungsträger, unsere Unternehmen, unsere Arbeitnehmer nicht mehr hinterherkommen in diesem Land.
Aber dann trotzdem nochmal die Nachfrage, wenn Sie sagen, es muss sich lohnen, eben zu arbeiten, ist es dann nicht gerade richtig, den Mindestlohn zu erhöhen, damit die, die arbeiten, mehr haben als die, die Bürgergeld
Politik
beziehen?
Politik setzt nicht die Löhne in diesem Land. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, in der sich die Löhne am Markt bilden. Und darüber hinaus gibt es Sozialpartner, gibt es Tarifvertragsparteien, die das miteinander aushandeln. Und ich sehe schon mit tiefer Sorge, dass Politik auch sich in die Lohn- und Preisbildung dieses Landes immer mehr einmischt. Wozu das führt, können wir jetzt am Ende sehen. Wir haben eine Lohnpreisspirale. Die alten 3% sind die neuen 10%, ja, bei Tarifverhandlungen beispielsweise. Mhm. Die Frage kommt am Ende immer, wer soll das alles bezahlen? Das muss verdient werden, das muss erwirtschaftet werden. Unserer Wirtschaft geht es alles andere als gut im Moment. Und insofern fahren wir da eigentlich gerade im übertragenen Sinne auf eine Wand.
Aber wenn Sie gegen diesen Mindestlohn sind oder sagen, der Staat soll das so nicht festlegen, dann müssen Menschen für 8 Euro arbeiten oder 10 Euro und eben nicht für 12 Euro und müssten dann halt eben das Bürgergeld bekommen. Dann ist der Anreiz zu arbeiten doch noch geringer. Hieße das dann in der Folge, das Bürgergeld soll geringer werden?
Ja, natürlich. Mhm. Wir müssen bei den sozialen Leistungen, bei der Frage, was wir bedürftigen Menschen in diesem Lande zugutekommen lassen, mehr Maß und Mitte walten lassen. Wir müssen genauer drauf schauen. Wir müssen vor allen Dingen auch stärker fordern, ganz, ganz wichtig, und vor allen Dingen auch sparsam und vernünftig mit dem Geld umgehen, was uns der Steuerzahler zur Verfügung stellt. Mhm. Und
das wäre denn eine gute Höhe Ihrer Meinung nach? Für das Bürgergeld?
Sie müssen wissen, dass der Hartz-IV-Regelsatz sich regelmäßig nach der sogenannten Einkommens- und Verbraucherstichprobe in diesem Land bemisst. Das hat die Ampelregierung jetzt durchschlagen, indem sie diese Inflationskomponente eingeführt hat. Die einmalige inflationsbedingte Erhöhungen haben wir in der Tat mitgetragen, das ist richtig, aber nicht den inflationsbedingten regelmäßigen Ausgleich. Und das ist in der Tat auch ein Instrument, was wir auch politisch sehr, sehr schwierig betrachten. Das gab es noch nie. Dafür gab es die Statistiker in diesem Land, die gesagt haben, das sind ungefähr die Kosten, die man braucht. So, nichtsdestotrotz, Frau Plättner, das darf ich noch sagen, wir sind im internationalen Vergleich, was den Regelsatz angeht, relativ ähnlich. Das ist nicht der Pull-Faktor oder das ist nicht der Punkt, der in Deutschland dazu führt, nicht mehr arbeiten zu gehen. Es ist aber die Masse an Leistungen, die Summe an Leistungen, die noch on top kommt. Ja, gepaart natürlich auch mit reduzierten Sanktionen, mit einem reduzierten Forderungen. Es gibt inzwischen in Berlin Jobcenter, die beispielsweise auch im Clan-Milieu überhaupt nicht mehr fordern, überhaupt nicht sanktionieren. Da werden keine Briefe mehr geschrieben. Was soll ich mit solchen Aussagen anfangen? Das kriegen wir so gesagt, Frau Plättner. Mhm. Ich habe keine Erhebungen dazu, aber das ist das, was mir die Mitarbeiter mitteilen.
Herr Audretsch, Ihr Wahlkreis ist hier Berlin-Neukölln. Ja. Was erleben Sie da? Ist das genau das, dass Menschen sagen, ich gehe da nicht mehr arbeiten, das ist mir egal, ich kriege mein Geld sowieso vom Amt?
Sie sagen es, ich kenne mich sehr gut aus mit diesen Zusammenhängen. Mein Wahlkreis Neukölln bietet die ganze Palette an Fragen, die uns damit aufgegeben ist. Und vielleicht an der Stelle einmal, Sie haben gesagt, austoben, die Frage, ob wir Maß und Mitte halten. Wenn man sich es einmal anguckt, wenn man es einmal konkret macht, dann wird es, glaube ich, plastisch. Mit der Anhebung, die wir jetzt machen beim Bürgergeld, wird am Ende pro Tag ungefähr 6,50 Euro für Nahrungsmittel rauskommen. Das ist die Erhöhung, die wir für 2024 dann haben werden. Das heißt gut 2 Euro für eine Person und eine Mahlzeit. Und ich glaube, jeder kann sich jetzt selber einmal einfach die Frage stellen, sind 2 Euro, gut 2 Euro pro Mahlzeit, ist das viel oder ist das vielleicht wenig? Ich glaube, wir halten Maß und Mitte an der Stelle. Und das ist, glaube ich, das, was wir gemeinsam auch hingekriegt haben an der Stelle, dass wir uns auf ein Gesamtsystem mit dem Bürgergeld geeinigt haben im Vermittlungs Ausschuss. Da saßen jetzt nicht Sie persönlich, aber auch Frau Schaaf, zum Beispiel die Sozialministerin aus Bayern, die CSU, CDU, alle waren beteiligt. Und das ist, glaube ich, der gute Punkt, den wir gemeinsam festhalten müssen. Das ist eine gemeinsame.
Trotzdem haben Sie jetzt nicht darauf reagiert, was Frau Schimpke gesagt hat. Also wie es konkret ist, gibt es diese Fälle, die sagen, wir arbeiten nicht mehr. Es reicht uns ja so. Also die das so hinkriegen, weil sie kriegen noch das Wohngeld und den Energiekostenzuschuss und all das.
Natürlich gibt es Menschen, die versuchen, ein System auszunutzen. Völlig klar. Das gibt es, glaube ich, überall. Das muss man bis zum gewissen Grad über die Mittel der Jobcenter regeln. Das kommt ein Moment, wo es dann aber auch strafrechtlich relevant ist. Das ist eine Frage, die dann strafrechtlich geklärt werden muss, dem nachgegangen werden muss. Wenn Leute ein System willentlich ausnutzen, dann muss das auch entsprechend geahndet werden.
Die Frage ist, erlebt das ganz, System dazu ein?
Der ganz, ganz, ganz große Teil, und das müssen wir, glaube ich, in den Mittelpunkt stellen, der ganz große Teil der Menschen möchte arbeiten. Wenn man mal sich anguckt, bei der Frage der Sanktionen, schon jetzt auch die ganzen Jahre davor, wir haben noch keine Statistiken nach der Reform, aber die Jahre davor, es ist ein verschwindend geringer Teil von Menschen, die von Sanktionen betroffen sind. Das sind weniger als 5%. Das heißt, 95% sind da, machen mit, machen diese Fortbildung und so weiter. Und das heißt, dass wir einen ganz großen Teil der Bevölkerung, das Drittel der Menschen im Bürgergeld, die sogar arbeiten gehen, ich hatte das genannt, die jeden Tag aufstehen und ihren Beitrag leisten.
Die Sanktionen sind nicht der messbare Indikator für Motivation. Wir wissen inzwischen, dass viele Kundinnen und Kunden der Jobcenter auch rechtsmäßig beraten sind durch Anwälte und genauestens ihre Rechte kennen und das auch so offen sagen. Und was glauben Sie, was soll ich einem Mitarbeiter sagen, der mir sagt, hey, ihr macht da jetzt so eine Gesetzesänderung. Ja, und jetzt sitzen meine Kunden vor mir und sagen, also was wollen Sie eigentlich von mir? Ich kenne meine Rechte.
Wir haben sie ja gemeinsam gemacht. Sie haben sie ja beschlossen als CDU-CSU.
Ich habe dem nicht zugestimmt und wir haben das auch nicht. Wir haben das auch
nicht. Dann stehen Sie neben Jens Spahn, neben Herrn Gröhe, neben Frau Schaaf, neben Friedrich Merz. Friedrich Merz, ich erinnere mich.
Es ging in dem Vermittlungsausschuss um den Konsens im Bundesrat. Im Bundestag haben wir dem Gesetz natürlich nicht zugestimmt.
Vertreter des Bundestages sitzen natürlich im Vermittlungsausschuss.
Also Sie sagen, es gibt zu wenig Anreiz zu arbeiten, das Bürgergeld ist zu hoch, das ist Ihre Position. Sie sagen, es ist wichtig, man muss diesen Anreiz stellen. Aber Herr Audusch, die Frage ist, es muss ja auch alles erwirtschaftet werden. Ich habe es am Anfang gesagt, 50% des Bundeshaushaltes gehen in die Sozialleistungen, natürlich ganz viel in die Rente. Also wo ist denn für Sie dann eine Grenze? Also sind diese 50% das Maximum, was wir ausgeben sollten?
Wenn wir uns die Zahlen insgesamt anschauen, dann sind wir in Deutschland auf einem Niveau, wo wir einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, wo wir uns aber im Vergleich zu anderen Ländern in Europa in einer guten Mitte befinden. In einer oberen Mitte, das ist so. Aber Frankreich ist höher, zum Beispiel Finnland ist höher, Dänemark ist ungefähr da, wo wir sind, Italien ist höher. Es gibt andere Länder, die tiefer liegen, das sind Polen, Tschechien, andere. Das heißt, wir sind in einem Zusammenhang, wo ich sagen würde, der Sozialstaat braucht Reformen, definitiv. Aber auf der anderen Seite, er braucht keinen Abbau. Das wäre der falsche Weg. Und das, was ja der relevanteste Punkt ist an der ganzen Sache. Der Sozialstaat wird finanziert darüber, dass Menschen in Arbeit sind und dass Menschen gute Löhne bekommen. Deswegen haben wir das Bürgergeld darauf ausgerichtet, in jedem einzelnen Schritt Menschen besser in Arbeit zu kriegen, Menschen zu qualifizieren. Deswegen haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Deswegen haben wir zum Beispiel das Weiterbildungsgesetz gemacht. Deswegen haben wir die Ausbildungsgarantie gemacht. Deswegen machen wir den Spurwechsel. Deswegen machen wir alle möglichen Dinge, die dazu führen, dass Menschen in Arbeit kommen, und wir machen den einen Mindestlohn und ein Tariftreue-Stärkungsgesetz, dass Menschen gute Löhne haben, von denen sie Sozialbeiträge zahlen.
Die Wirtschaft und die Unternehmen bezahlen müssen.
Das stimmt, aber Menschen in Arbeit sind die Grundlage dafür, dass der Sozialstaat funktioniert. Und dafür sorgen wir gerade.
Ein Punkt sollte dennoch klargestellt werden. Ein Hartz-IV-Regelsatz setzt sich zusammen aus unterschiedlichsten Komponenten. Da gehört natürlich das Essen dazu, da gehört die Freizeit dazu, da gehört auch ein kultureller Komponente dazu. Wofür der Bedürftige am Ende dieses Geld ausgibt, ist ihm überlassen. Ich will nur sagen, es heißt nicht, dass Bedürftige am Tag 2,50 Euro nur zum Essen haben. Wenn sie an anderer Stelle sparen, haben sie natürlich mehr. Es geht nicht darum, dass das ein gutes Auskommen ist. Das habe ich nie, das haben wir nie behauptet. Es geht aber darum, für eine bestimmte Zeit über die Runden zu kommen, um am Ende wieder ein besseres Leben zu führen.
Teile ich voll und ganz.
Was wird Sie jetzt, Herr Autostadt, jetzt eine ganze Menge Dinge, Maßnahmen aufgezählt, wo er sagt, das hilft Menschen in Arbeit zu bekommen und die Wirtschaft dann entsprechend auch zu unterstützen.
Es mangelt nicht an Hilfe in diesem Land, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es mangelt an Verpflichtung. Es mangelt auch an Druck. Ja, das ist so. Und die Bundesregierung hätte ja am liebsten die Sanktionen vollständig abgeschafft.
Aber die Sanktionen sind ja auch wirklich nur ein geringer Teil.
Jetzt muss man natürlich auch wissen, die Jobcenter-Mitarbeiter sind nicht unbedingt gewillt zu sanktionieren, weil es steht immer auch eine Rechtsberatung dahinter, ein langjähriger Prozess. Wissen Sie, das sind alles Dinge, die führen ja nicht dazu, dass sie ihren Beruf gerne ausüben.
Ich würde gerne Legenden vorbeugen, weil wir das in der Debatte sehr, sehr intensiv immer durch hatten. Nie stand zur Debatte, die Sanktionen abzuschaffen. Ihre Partei hat immer wieder davon gesprochen, es ginge um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt war das der Plan. Und genau deswegen komme ich immer wieder zu diesem Punkt zurück, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir eine redliche Debatte führen und dass wir jetzt die Chance haben, eine redliche Debatte zu führen, weil wir es im Bundesrat gemeinsam verabschieden mussten. Es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, da ist etwas verabschiedet worden, was zum Beispiel eine Abschaffung der Sanktionen ist.
Ganz ehrlich, es geht. Sie sind jetzt in der Bundesregierung und Sie müssen auf diese Krise reagieren. Es geht nicht darum, was wir vor 2 Jahren beschlossen haben oder was wir in unserer Regierungszeit. Nein, es geht darum, was Sie jetzt gerade akut tun. Exakt. Und dieses Land, diese Wirtschaft fährt gerade vor die Wand. Und das, was Sie darauf tun, wie Sie darauf reagieren, finde ich, ist absolut unzureichend.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig dann?
Wir müssen die Menschen mehr in Arbeit bringen. Wir brauchen mehr Menschen, die arbeiten gehen, und arbeiten muss sich wieder mehr lohnen in Deutschland. Das mag abgedroschen klingen, ist es aber nicht.
Aber wenn ich noch nicht mal einen Mindestlohn verdiene, wenn es ja das lohnt, dann kostet das die erste Reaktion, dass man denkt, das lohnt sich doch gar nicht.
Politik hat nicht die Aufgabe, das Leben der Menschen von vorn bis hinten durchzuregulieren. Wir aktivieren Menschen, ein gutes Leben zu führen. Welche Entscheidungen sie in ihrem Leben treffen, welchen Beruf sie ergreifen, wie viele Kinder sie bekommen, was auch immer, das soll ihnen bitte freigestellt sein. Und natürlich gibt es die Fälle, wo man dann in Fernsehsendungen konfrontiert wird mit Menschen aus prekärer Beschäftigung beispielsweise. Kann man in dem Moment nichts dazu sagen. Man muss sich den Lebenslauf anschauen. Es geht darum, Menschen frühzeitig eine gute Bildung zuzuführen, Kindern, Jugendlichen einen guten Beruf zu erlernen und einen Weg zu gehen, aufzusteigen, sich zu qualifizieren.
Wo ist denn für Sie, also wenn wir über die Grenze reden, also wenn wir nochmal auch über die 50% im Bundeshaushalt reden, ist das zu viel, was wir im Vergleich zu anderen Ausgaben, wir werden ja steigende Verteidigungsausgaben haben, all das ist es.
Genau, also Politik ist immer eine Frage der Prioritätensetzung, und der absolut. Und Sozialpolitik ist natürlich, das ist ja keine investive Politik in dem Sinne, familienpolitische Leistungen möglicherweise, aber beispielsweise Grundsicherung ist ja etwas, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, gerade auch bei Menschen, die schon älter sind, die in Rente sind beispielsweise. Nein, natürlich geht es um eine andere Priorisierung. Das ist politisch ausgesprochen schwierig zu kommunizieren und erst recht eine politische Mehrheit dafür zu finden. Aber ich glaube, der Blick über den Tellerrand, wie machen es andere, was wären jetzt die richtigsten Schritte auch für Deutschland, die Wirtschaft wieder zu aktivieren, das wäre jetzt nötig und nicht den Sozialapparat noch weiter auszubauen.
Aber dann machen wir es nochmal konkret. Wir haben natürlich auch die Diskussion über die Kindergrundsicherung, also alle finanziellen Leistungen für Kinder sollen zusammengefasst werden in der Kindergrundsicherung. Es gab einen heftigen Streit zwischen den Grünen und der FDP. Herr Auto, sind Sie damit zufrieden mit den 2,4 Milliarden? Es sollten ja mal 12 sein, die die Familienministerin gefordert hatte vom Finanzminister.
Ich antworte auf Ihre Frage und komme später gerne noch mal auf Wirtschaft zurück. Das ist mir wichtig, weil tatsächlich auch da absolut, wir brauchen eine starke Wirtschaft. Aber Sie hatten nach der Kindergrundsicherung gefragt. Das, was wir jetzt machen, ist ein Meilenstein in der Bekämpfung der Kinderarmut. Wir haben gerade bei vielen Menschen, die arbeiten, gesehen, dass sie nicht das bekommen, was ihnen zusteht. Nur ein Drittel der Menschen, die Anspruch auf Kinderzuschlag hatten, haben das überhaupt beantragt. Auch das sind häufig Alleinerziehende. Die sind sehr häufig an genau dieser Stelle. Und die holen wir jetzt aus der verdeckten Armut, weil es eine Bringschuld des Staates gibt, weil von der Bringschuld quasi Menschen dann gesagt werden, das ist das, worauf ihr einen Anspruch habt. Mhm. Und die Frage, inwieweit das investiv ist, da bin ich dankbar, dass Sie diesen Dreh gerade an dieser Stelle direkt schon angelegt haben. Wir hatten zuletzt jetzt eine Studie der OECD und des Deutschen Instituts für Wirtschaftspolitik, die festgestellt haben, dass 100 Milliarden uns das pro Jahr derzeit ungefähr kostet, dass wir in der Vergangenheit Kinderarmut nicht ausreichend bekämpft haben, weil Kinder, die in Armut aufwachsen, eben nicht lernen, wie Kinder, die nicht in Armut aufwachsen.
Und dann stärker Sozialleistungsbezieher werden.
Absolut, die auch lernen, dann in Zukunft im Sozialleistungsbezug zu sein. Wir holen 1,9 Millionen Kinder jetzt aus der Grundsicherung, mit der Kindergrundsicherung, also aus dem Bürgergeld. Was dazu führt, dass Kinder in der Schule besser sind, was dazu führt, dass sie einen Weg gehen können, der dann in Arbeit führt, einen Beitrag zu leisten und diese 100 Milliarden dadurch zu sparen, dass wir Kindern ein besseres Leben ermöglichen. Das ist der Ansatz der Kindergrundsicherung. Wir bauen Bürokratie ab.
Aber dann war die FDP dann doch nicht so von überzeugt.
Wir sind ja zu einer guten Einigung gekommen. Und das, was wir jetzt anlegen,
sagen die Sozialverbände das, nicht, mit
naja,
10
das, was
Milliarden
wir,
weniger.
Sie hatten gesagt, 2,4 Milliarden. Das muss ich noch einmal aufklären. Das ist das, was jetzt als erstes im nächsten Jahr drinsteht erstmal. Ja. Und das, was wir dann erleben werden, dass wir nämlich quasi einfach Ansprüche geschaffen haben, dass Menschen, dass wir es schaffen wollen, dass sie das kriegen, was ihnen zusteht. Mhm. Und dann sollen 80-90% mindestens in Anspruch nehmen, was sie kriegen sollen. Und dann werden wir bei Zahlen sein, die eher bei 6, 7 oder auch noch 8, 9 Milliarden sind. Insofern, wir haben da einen richtig großen Punkt gelandet, dass wir was für Kinder tun und dass wir Perspektiven für Kinder verbessern und damit den Weg in den Arbeitsmarkt, in ein selbstbestimmtes Leben und damit auch an einen Punkt, wo sie dieser Gesellschaft was zurückgeben können.
Ist das ein Punkt, Frau Schimpke, wo Sie sagen, ja, da stimmen Sie zu, das ist der richtige Ansatz?
Also es ist nichts gegen eine effizientere Ausgestaltung von Leistungen oder gar von einer Bündelung von Leistungen, diese Effizienz zu erreichen. Dagegen ist relativ wenig zu sagen. Aber wir sehen natürlich schon die Gefahr, dass mit dieser Bündelung am Ende auch ein Hebel besteht, Leistungen noch mehr auszuweiten und noch mehr Geld reinzupumpen. Und da stehen sich tatsächlich auch zwei unterschiedliche Denkschulen gegenüber, wenn ich das so sagen darf. Wir sagen, man holt Kinder nicht aus schwierigen Verhältnissen raus, wenn man immer mehr Geld in die Haushalte, in das System pumpt, sondern indem man einfach ihnen Sachleistungen zur Verfügung stellt, kostenfreies Mittagessen und so weiter. Mhm. Diese Dinge, ja, Lehrbücher etc., was immer wieder
also
auch gesagt wird.
Sie befürchten, dass die Eltern das Geld für sich nehmen?
Soziale Unterstützung ist total wichtig. Die brauchen eine Einbindung auch in soziale Strukturen, in Vereine, ja, in die Menschen, die sich auch kümmern. Und wir müssen ganz klar auch mal über die Eltern reden. Auch wir wissen, wenn sie aus einem schwierigen Elternhaus kommen, werden sie immer einen Nachteil haben als Kind. Entweder boxen sie sich da raus oder sie bleiben da drin. So, und,
ist das nicht ein wichtiger Punkt, Herr Audrich, dass man sagt, es wäre doch sinnvoller, ja, die Schulen, die Kindergärten, die Kindertagesstätten so gut auszustatten, dass es da für alle die Leistungen gibt, die man braucht?
Ich teile das sehr. Man darf nicht die Institutionen gegen die Geldleistungen ausspielen.
Aber
sondern,
man kann jeden Euro nur einmal ausgeben.
Ja, aber wir brauchen beides. Und das Gute ist ja, dass wir beides tun, gerade in der Bundesregierung. Die Bundesfamilienministerin hat gerade das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg gebracht. Das bringt auch Milliardenbeträge in den nächsten Jahren in die Länder, um dann zum Beispiel einen besseren Erziehungsschlüssel, also mehr Erzieherinnen, mehr Erzieher in den Kitas pro Kind hinzukriegen, weil genau da die Förderung passiert. Das ist der Moment, wo tatsächlich Kinder dann auch einen anderen Weg einschlagen können. Die zum Beispiel auch dafür sorgen, das haben wir im Süden sehr, sehr stark das Problem, dass die Zeiten, in denen Kitas offen sind, länger gehen können, in den Nachmittag hinein. Erstens gut für Frauen häufig, auch für Männer, aber häufiger sind es Frauen, die dann mehr in Arbeit sind und wieder produktiv sind und ihre Beiträge zahlen, aber auch gut für Kinder, gerade für Kinder in schwierigen Verhältnissen. Das heißt, in die Institutionen zu investieren, zu sagen, dass wir ein Umfeld für Kinder schaffen wollen, das ihnen Chancen bietet, das ist ganz zentral und das tun wir gerade.
Man kann das auch abkürzen. Kindern geht es dann gut, wenn es Eltern gut geht. Und Eltern brauchen Arbeit, damit es ihnen gut geht.
Jetzt haben wir aber eigentlich einen Fachkräftemangel. Und es ist ja nicht so, dass es nicht Arbeit gibt im Moment, dass wir Menschen in Arbeit bringen könnten. Also woran liegt es dann, Frau Schimke, dass das nicht funktioniert?
Das sage ich als Sozialpolitikerin, muss man sich immer am Einzelfall betrachten. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir Schwierigkeiten haben, Menschen aus der Bedürftigkeit herauszuholen, obwohl wir das Angebot haben, ja, obwohl es die Möglichkeiten gibt, arbeiten zu gehen. Ich kann immer nur das sagen, was mir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen, dass es am Ende nur darum geht, eine Unterschrift abzuholen, damit man weiter soziale Leistungen bekommt. Und das sind Zahlen in Größenordnung. Die meisten wollen eine Unterschrift, so wird es mir gesagt, ja, und die wenigsten wollen ernsthaft arbeiten. Wir haben ein riesiges Motivationsproblem bei dieser Klientel.
Der Bundesarbeits- und Sozialminister Heil hat in der Debatte um den Haushalt ja noch gesagt, es geht um das, was unser Land im Kern zusammenhält. Wenn man jetzt die Diskussion hört, also bei den Bürgergeldbeziehern, die Frage, spielt man da Gruppen gegeneinander aus, diejenigen, die Bürgergeld kriegen, diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich doch einen Job, aber verdiene so wenig. Bei den Kindern sind auch diese Sachen wie was ist sinnvoll, was nicht. Also wie schaffen wir das, da diesen sozialen Frieden zu bewahren? Und wir haben jetzt ja noch eine zusätzliche Debatte, nämlich um steigende Flüchtlingszahlen, und wo es auch sehr viel Unruhe gibt, wo Kommunen sagen, wir können das nicht mehr leisten. Also wie schafft man das?
Unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert nur, weil es ein Gleichgewicht gibt zwischen Wirtschaft und zwischen Sozialem. Und zwar auch nicht nur, was die Finanzierung angeht und was die Leistbarkeit angeht, auch was die Akzeptanz angeht. Und dieses Missverhältnis sehe ich sowohl bei der Finanzierbarkeit inzwischen als auch bei der Akzeptanz. Also die Spaltung, die Sie hier berechtigterweise sehen oder befürchten, die gibt es tatsächlich. Und wir werden dem nicht Herr, wenn wir nicht bald etwas daran ändern, wenn wir nicht bald anfangen, das System wieder in den Ausgleich zu bringen. Und dazu gehören all die Punkte, die wir jetzt gerade eben schon besprochen haben.
Genau, Sie haben gesagt, also keinen Mindestlohn oder nicht in dieser Höhe. Das Bürgergeld muss niedriger sein, eigentlich Ihrer Meinung nach. Und was würden Sie jetzt sagen bei dem Thema Migration? Sachleistungen statt Leistungen, da gibt es ja auch
zum Beispiel
Diskussionen.
Auch hier hilft der Blick über den Tellerrand. Wie machen es andere Länder? Da sind die Leistungen natürlich deutlich geringer. Sie werden deutlich kürzer gezahlt. Sie werden auch an bestimmte Gruppen gar nicht mehr gezahlt. Es geht darum, sozusagen diesen Pull-Effekt einzudämmen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht in erster Linie nach Deutschland wollen, ja, sondern aus berechtigten Gründen aus ihrem Land fliehen. Das sei ihnen, das ist doch klar. Darum geht es hier auch nicht. Es geht um illegale Migration. Es geht um Wirtschaftsmigration. Und da ist unser Land einfach an einer Obergrenze angekommen.
Sehen Sie das auch so? Es gibt die Forderung jetzt nach der Obergrenze, es gibt die Forderung nach Kontingenten und es gibt auch die Ideen, dass man Sachleistungen anstatt Geld bezahlt. Ist das richtig?
Also wir haben ja mit dem Asylbewerberleistungsgesetz schon ein ganz eigenes Gesetz, was an dieser Stelle greift, das auch deutlich weniger an Leistungen zur Verfügung stellt als das Bürgergeld. Aber wir haben zum Beispiel bei den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, etwas anderes gemacht. Und ich finde das richtig. Wir haben für die Menschen aus der Ukraine unmittelbar, als sie gekommen sind, den Arbeitsmarkt geöffnet. Weil es ohnehin klar war, dass die Möglichkeit brauchen, hier zu sein. Und dann finde ich immer, im Mittelpunkt muss doch stehen, dass Menschen einen Beitrag leisten können, dass sie arbeiten können, dass wir ihnen das ermöglichen. Wir haben viele Menschen aus der Ukraine, die mittlerweile hier sind und arbeiten, die etwas zurück.
Aber es sind viel weniger als in anderen Ländern. Es sind 18% der ukrainischen Flüchtlinge arbeiten. In
anderen
Ländern sind es viel mehr. Und warum sind es nur knapp 20 dann?
Also man muss sich anschauen, wie das in den anderen Ländern geregelt ist. Die haben eine europäische Regelung, die da gegriffen hat, dass wir die Arbeitsmärkte geöffnet haben. Insofern sind wir quasi im europäischen Rahmen auf dem Weg, genau diese Dinge zu ermöglichen. Und was man ja sieht, ist, dass Menschen hierher gekommen sind und ganz häufig genau den Impuls haben, nämlich auf eigenen Beinen stehen zu wollen, etwas zurückgeben zu wollen. Die gehen arbeiten, oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, wenn wir über die Frage Flucht und Migration sprechen. Wir haben ganz viele Betriebe, Handwerksbetriebe, in denen geflüchtete Menschen arbeiten. Die sagen mir, wir wollen, dass die hier weiterarbeiten. Die machen hier gute Arbeit. Wir haben so viele Situationen, in denen Jobs nicht besetzt werden können. Und genau das haben wir jetzt im Fachkräfteeinwanderungsgesetz geändert, dass diese Menschen, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, wenn sie eine Perspektive haben, wenn die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen, wir brauchen die hier, dass sie dann aus dem Asylstatus auch in einen Status wechseln können, dass sie hier einen Arbeitsvertrag haben, dass sie ihren Beitrag leisten können.
Weil
im Zentrum muss stehen, im Zentrum muss stehen. Und im Kern hatten Sie das auch gesagt, man muss es dann nur auch wahr machen. Im Zentrum muss stehen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, einen eigenen Beitrag zu leisten, in Arbeit zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein.
Es sollte eine Pflicht geben.
Eine Pflicht zu arbeiten.
Ja, natürlich. Im Übrigen haben wir die eigentlich
die
auch. Die haben
die,
wir also, auch. Aber sie wird
es.
Nicht.
Haben wir gemeinsam
sie,
im Bürgergeld.
Sie lebt nicht.
Haben
sie
wir gemeinsam nicht. Im Bürgergeld wieder verabschiedet. Nein, es gibt die Pflicht, zumutbare Arbeit anzunehmen. Und in der Reform, die wir gemeinsam gemacht haben, jetzt drehen wir uns wieder an den Anfang der Diskussion, haben wir das genauso gemeinsam auf den
Aber
Weg gebracht.
Aber wenn doch, Frau Schimke, wenn doch, das haben Sie ja auch eben gesagt, das Wichtigste ist, dass die Menschen, dass man die in Arbeit bekommt, dass wir so viel wie möglich Menschen in Arbeit bekommen. Ist es dann richtig, dass man sagt, diejenigen, die hierher kommen, ob legal oder illegal, Hauptsache, sie kriegen eine Arbeit und sie arbeiten? Ist das dann die Tatsache, wie sie hierher kommen, ist das ein Unterschied?
Wir haben ja inzwischen die Situation, dass jemand, der beispielsweise keine Bleibeberechtigung hat, also geduldet ist in Deutschland, auch arbeiten darf. Mhm. Und das hilft zwar in dem Moment mit den Menschen, die hier sind, weil wir die ja irgendwie nicht mehr in ihre Heimatländer zurückbekommen, aber es führt, und das muss man immer auch wissen am Ende als Sozialpolitiker, dazu, dass noch mehr auf diesem Wege kommen, ja, um dann auch nicht mehr zurückreisen
zu müssen.
Also Sie
sagen, Deutschland zieht Menschen an, weil wir Länder zahlen, aber auch Sozialleistungen.
Mir ist ein Punkt hier noch mal ganz, ganz wichtig. Wir haben diese Verwerfungen bei allen bedürftigen Gruppen in Deutschland. Bei Deutschen, bei Migranten, auch bei Ukrainern. Das gibt es überall. Ich will niemanden verteufeln oder an die Wand stellen oder beschuldigen. Aber wir sind diejenigen, die die Regeln machen. Wir tragen die Verantwortung dafür. Und daran sollten wir ansetzen.
Mhm. Und das heißt dann, welche Regeln müssten wir jetzt anders machen?
Das, was wir hier seit einer guten halben Stunde besprechen, die Fehlanreize abbauen, Anreize zur Arbeitsaufnahme, Verpflichtungen zur Arbeitsaufnahme schaffen und das auch ganz klar administrieren und kommunizieren.
Kriegen Sie das in Ihrer Partei durchgesetzt?
Ich finde, dass wir da gemeinsam schon auf einem guten Weg gewesen sind. Also wir haben ja das Bürgergeld, darüber haben wir gesprochen. Das sieht genau das vor. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht einen Strohmann dahinstellen im Sinne von, dass irgendjemand nicht wollen würde, dass Menschen arbeiten. Im Gegenteil, Menschen sollen arbeiten. Und ich glaube, auch der ganz große Teil möchte arbeiten. Das ist die Grundlage der Reformen, die wir gemacht haben.
Aber warum klagen dann so viele Unternehmen, dass sie keine Menschen bekommen, die einfache Arbeiten ausführen, all das?
Absolut, weil wir sowohl einen Fachkräfte- als auch einen Arbeitskräftemangel in Deutschland haben. Wir haben auch das Problem, dass...
Sie sagen, es gibt ganz viele Leute, die arbeiten wollen.
Ja,
und dann haben wir auf der anderen Seite einen Fachkräftemangel.
Kriegen
wir das zusammen?
Absolut. Und wir haben das Problem, dass die einen zum Teil auch nicht zu den Angeboten auf der anderen Seite passen. Deswegen Qualifizierung, deswegen Weiterbildung. Ich habe gerade in Neukölln, Sie haben vorher gesagt, dass das mein Wahlkreis ist, auch sehr viele Menschen, die einen Weg zu gehen haben, zurück in Arbeit. Das ist auch der Fall. Ich kenne viele, die von sich aus sagen, sie wollen arbeiten, aber sie brauchen Schritte der Begleitung dorthin. Und genau deswegen haben wir zum Beispiel auch den sozialen Arbeitsmarkt entfristet gesagt, das ist etwas, was Menschen nach und nach an den Arbeitsmarkt heranführt, weil wir ja jedem die Chance geben wollen, dass das funktioniert am Ende. Deswegen, alles, was wir tun, bezieht sich darauf, Menschen Chancen zu geben. Und das bedeutet auch, und da muss man nur auf die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hören, bedeutet auch, Menschen in Arbeit zu bringen, weil die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das so dringend brauchen. Das gilt für die Fachkräftezuwanderung, für das Bürgergeld, das gilt für die Ausbildung, Weiterbildung, Transformationsgeld, was wir noch jetzt eingeführt haben. Es gibt eine ganze Palette.
Es gibt eine ganze Menge. Und wenn man das so, wenn man Ihnen so zuhört, denkt man fast, es gibt unendlich viele Leistungen und als wäre das Füllhorn unendlich, als gäbe es immer wieder noch, dann bilden wir auch noch Sondervermögen. Führt das nicht genau dazu, dass viele Menschen denken, ach, der Staat, der regelt das und eigentlich die Eigeninitiative dadurch ja gemindert wird?
Nein, im Gegenteil. Die Finanzierung unseres Sozialsystems beruht darauf, dass Menschen arbeiten. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass wir ein Gleichgewicht brauchen. Das ist die Frage von Tarifverträgen in der Innenarbeit. Deswegen wollen wir Tarifverträge stärken. Deswegen wollen wir das Tariftreuegesetz auf den Weg bringen, weil wir da genau das haben. Das Aushandeln von Löhnen auf Augenhöhe zwischen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf der einen Seite, den Unternehmern auf der anderen Seite. Und das bedeutet ja, dass wir am Ende gute Löhne haben. Das, was die Menschen arbeiten den ganzen Tag, das, was bei ihnen ankommt, dass sie gleichzeitig in der Lage sind, Sozialbeiträge zu zahlen, die Frage, und man, unsere Systeme damit auch zu finanzieren.
Wie man auf diesen Staat schaut, Frau Schimke, was denken Sie? Ist das so dieses Gefühl von, also, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, der Staat wird es schon richten? Also und da würde ich gerne noch eine Frage dran anhängen, weil Ihr Wahlkreis ist in Brandenburg und wir sehen gerade in den ostdeutschen Bundesländern eine hohe Zustimmung bei der AfD. Und würden Sie sagen, dass in Ostdeutschland wird dieses Thema und der Sozialstaat auch noch mal anders betrachtet?
Nee, das müssen wir jetzt mal ein bisschen trennen. Mhm. Also zunächst einmal, diesem Land ging es in den letzten Jahren sehr, sehr gut. Und so wie das Geld reingekommen ist, so wurde es ausgegeben. Und da nehme ich mich und meine Partei auch gar nicht raus. In unserem Land ist schon eine Vollkasko-Mentalität entstanden. Und vor allen Dingen der Anspruch, dass der Staat für jedes Lebensrisiko aufkommt und es übernimmt. Aber das funktioniert nicht. Erst recht nicht bei der Altersvorsorge. Mhm. Ja, und meine persönliche Kritik geht auch immer wieder in die Richtung, dass wir zum Beispiel mit der gesetzlichen Rente, muss man immer wieder sagen, wir bilden eine Basisabsicherung ab. Klar, und wir haben Probleme wegen der Demografie und so weiter, ne? Das Rentenniveau sinkt. Mhm. Wir haben auch noch die zweite und die dritte Säule. Wir haben die betriebliche und die private Altersvorsorge. Da kann man eine Menge tun als Staat, wenn man das möchte. Und mir geht es darum, den Menschen zu sagen, du bist ein Stück weit auch selbst deines Glückes Schmied. Mhm. Ja, was die Schule angeht, was die Ausbildung angeht, was den Beruf angeht. Der, der nicht kann, dem wird geholfen und alle anderen müssen auch ein Stück weit selbst schauen, wo sie am Ende landen werden im Alter.
Und denken Sie dann, wenn man die Sozialleistungen runterschraubt, dass das dazu führt, dass Menschen mehr Eigeninitiative ergreifen?
Selbstverständlich, natürlich. Je besser es, also je umfassender ein soziales Sicherungsnetz ist, desto mehr nehmen die Menschen das natürlich in Anspruch. Das ist ja eine ganz normale psychologische Folgewirkung. Mhm. So, was die Situation in den neuen Bundesländern angeht, das hat damit nichts zu tun. Das ist was anderes. In den neuen Bundesländern haben die Menschen noch sehr lebendig die Wendezeit in Erinnerung, die DDR-Zeit in Erinnerung. Sie sehen, was jetzt passiert, wie unser Land aus den Fugen gerät, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich. Ja, ich gehe arbeiten, ich stehe früh auf, ich arbeite hart und was passiert mit meinen Steuergeldern? So solche Dinge. Ja, so, und man hat einfach Angst, das wieder zu verlieren. Ja, man erlebt zugespitzte politische Debatten, in denen der Eindruck entsteht, man darf bestimmte Dinge nicht sagen, nicht denken, nicht einmal annehmen. Ja, und das möchten die Menschen in unserer Region halt nicht.
Vielleicht an der Stelle wirklich. Vorher haben wir quasi einen anderen Weg in der Diskussion eingeschlagen. Aber einmal, weil es ja stimmt, die Frage der Wirtschaftspolitik am Ende noch mal diskutieren. Weil die Frage, ob man Angst hat, alles zu verlieren, was man auch aufgebaut hat, das ist ja real, die ist ja da. Und darum müssen wir uns kümmern. Deswegen, um es einmal in der Breite anzuschauen. Wir haben, nachdem die Ukraine angegriffen wurde, über den letzten Winter dafür gesorgt, dass immer Gas zur Verfügung war, dass in allen Wohnungen die Heizungen funktioniert haben, dass es immer warm war, dass jede Fabrik gelaufen ist. Wir waren über 50% abhängig beim Gas von Russland. Wir haben das alles ersetzt. Ein Riesenkraftakt und ein Riesenerfolg, den wir als Bundesregierung hingekriegt haben. Wir sorgen jetzt dafür, gerade im Osten, dass sich große Unternehmen dort ansiedeln, dass die Chipindustrie dort Fuß fasst, dass auch Autoindustrie im Osten langsam Fuß fasst, dass auch zum Beispiel mit Linde die Zukunft der Produktion von erneuerbaren Energien, von Wasserstoff im Osten Fuß fasst. Da wird ganz viel gerade vorangetrieben, da entsteht ganz viel. In Sachsen spricht man vom Silicon Saxony zum Beispiel, weil sich dort Zukunftstechnologie ansiedelt, weil wir investieren bei TSMC, die sich dort angesiedelt haben. Wir kämpfen gerade dafür, dass wir die nötigen Reformen machen, die übrigens in den vergangenen 16 Jahren auch so nicht vorangetrieben wurden, dass wir eine erneuerbare Wirtschaft haben, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, genau, dass wir Chipindustrie ansiedeln.
Diese große Transformation verunsichert ja auch viele Menschen.
Ich erzähle das, weil es ja genau darum geht. Wir müssen etwas vorantreiben, Reformen machen, etwas verändern, um etwas zu bewahren, nämlich den Wohlstand
trotzdem
in diesem Land.
Trotzdem muss man ja sehen, wie es finanziert wird. Und das ist ja das,
was ein Bild von blühenden Landschaften, was wir erleben im Osten, ist eine Pleitewelle und deutschlandweit
wir
auch.
Wir arbeiten das nach, was die 16 Jahre nicht
fast
gemacht haben.
Fast 20% mehr Insolvenzen als im Vorjahresmonat. Und das ist leider, sorry, ich muss es so sagen, den letzten 2 Jahren Ihrer Regierungszeit geschuldet. Der Wirtschaftsminister forciert den Atomausstieg, wo jeder gesunde Menschenverstand sagt, was soll das? Um uns herum werden Atomkraftwerke in Massen gebaut und wir steigen aus dieser Technologie aus. Stattdessen wird Kohlestrom weiter in den Fokus genommen. Mhm. Gaspreise das Gleiche. Ihr Ministerium sagt, wird alles teuer, liebe Leute, kauft euch das alles bloß nicht mehr. Ganz schlimm, ganz böse. Aber die Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium selbst sagen, dass die Gaspreise sich künftig im Rahmen bewegen werden. Das Heizungsgesetz, das bringt die Menschen auf die Palme. Ja, jetzt sollen sie sich alle eine andere Heizung kaufen, riesige Summen investieren. Dabei gibt es noch nicht mal eine kommunale Wärmeplanung. Also ich will nur sagen,
das Gesetz sieht das alles vor. Das, was Sie gerade gemalt haben,
das ist jetzt auch noch mal ein ganz anderes Thema. Das schaffen wir heute nämlich nicht mehr. Ich würde ganz gerne zum Schluss vielleicht noch einmal fragen. Also weil wir gerade ja, weil gesagt wird, Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas, all das. Sie reden von Insolvenzen, all das. Glauben Sie, dass wir den Sozialstaat, den wir haben, also können wir uns den noch leisten oder um mit einem anderen CDU-Politiker mal zu fragen, abgewandelt, ist das Bürgergeld noch sicher in Zukunft?
Wenn wir dieses Land wirklich davor bewahren wollen, endgültig abzurutschen, dann wird sich das so nicht halten lassen. Mhm. Auf keinen Fall.
Wir haben eine Situation aus den letzten Jahren, zum Beispiel mit der hohen Abhängigkeit vom Gas aus Russland, dass wir jetzt im Moment hohe Kosten zu schultern haben. Das ist das, was über die letzten Monate uns auch in Probleme gebracht hat. Wir arbeiten uns da jetzt raus mit erneuerbaren Energien, damit, dass wir in die Wirtschaft investieren, damit, dass wir Menschen in Arbeit bringen, damit, dass wir das Bürgergeld genau so ausrichten, damit, dass wir Weiterbildung und Qualifizierung in den Mittelpunkt stellen, weil wir genau das wollen, dass Menschen arbeiten, in einer starken Wirtschaft arbeiten, in einer erneuerbaren Wirtschaft arbeiten und Wohlstand schaffen. Und dafür arbeitet jetzt diese Bundesregierung.
Wir werden sehen. Die Seite der Bundesregierung, vertreten von Andreas Audrich, ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Die Seite der Opposition, vertreten von Jana Schimke, vielen Dank Ihnen auch. Vielen Dank Ihnen für das Interesse an Unter den Linden. Bis dann. Tschüss.